Liebe Frau Hühn, danke schön für die freundliche Begrüßung und Vorstellung. Ganz herzlichen Dank auch für die Organisatoren und Anreger für diese wunderbare Tagung. Danke für die Einladung, hier bei Ihnen zu sein und danke auch, hier sprechen zu können. Bevor ich anfange, wir hatten vorhin Schwierigkeiten mit dem Mikrofon. Können mich alle gut verstehen? Also jetzt meine ich akustisch, das andere wird sich zeigen. Dankeschön. Ich werde den ursprünglichen Vortrag, der zwei große Teile hatte, ein wenig kürzen. Der erste Teil hätte sozusagen in der Natur d'Horizon sich beschäftigt mit der Frage, inwiefern katholische Theologen zunächst als Zeitgenossen Heideggers und bis sozusagen in die 60er Jahre hinein, um das einmal so zu formulieren, wie sie mit der politischen Ambiguität der Person und des Werkes Martin Heidegger umgegangen sind. Das werde ich aus Zeitgründen weglassen, weil die Diskussion spannender ist, vor allen Dingen aber auch, weil ich in dem Zusammenhang der Ausarbeitung meines Vortrages, ich habe ehrlich gesagt schon lange nicht mehr so viel arbeiten müssen für einen Vortrag wie dieses Mal, weil ich auf ein Forschungsdesiderat der Theologiegeschichte gestoßen bin, dass eigentlich es überhaupt keine wirkliche Arbeit gibt, die eben halt dem zentralen Thema hier auch gewidmet ist. Was sind eigentlich die Funktionen und was ist die Bedeutung Martin Heideggers für die katholische Theologie? Warum kamen katholische Theologen auf die Idee, Martin Heidegger zu rezipieren, wahrzunehmen und mit ihm versuchen, Theologie zu treiben? Das ist mit anderen Worten der ziemlich radikal vorgelegte Versuch, die Theologen, die dies tun, die Namen werde ich Ihnen gleich nennen, radikal zu historisieren, in den Kontext zu stellen, um von dort her sozusagen vor allen Dingen auch wissenssoziologisch angelegt, einfach diesen Motiven nachzugehen. Ich werde also gleich in das zweite Thema hinein springen, katholisch-theologische Heidegger-Rezeption in der Zwischenkriegsepoche des 20. Jahrhunderts und mich zunächst mit zentralen theologiehistorischen Voraussetzungen beschäftigen müssen. Also die Frage, warum rezipieren katholische Theologen Martin Heidegger? Ich beschränke mich hier auf die Heidegger-Rezeption von katholischen Theologen, sofern sie Zeitgenossen Heideggers gewesen sind, teilweise auch, wie wir gleich sehen werden, die bei ihm studiert haben. Es wäre ein Thema für sich, was ich aber ganz ausklammere, dass es auch in der katholischen Theologie Poststrukturalisten und Postmoderne gibt, die noch ein ganz anderes, nämlich ein Interesse an der Destruktion des Subjektbegriffs haben und aus diesen Gründen in Martin Heidegger einen Bündnispartner finden. Das wäre eine ganz eigene Debatte, die ich aber auch weglasse, weil das einfach dann das Ganze diffundiert. Einen ersten Zugang, einen ersten Zugang zu der Antwort auf die Frage, warum Martin Heidegger, die gewinnen wir, wenn wir uns der Bedingungen vergewissern, unter denen bis zum Vorabend des Zweiten Vatikanischen Konzils katholische Theologie betrieben wurde. Seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts ungefähr gewann nämlich innerhalb der katholischen Theologie eine Strömung an Bedeutung, die wir gemeinhin Neuthomismus oder Neuscholastik genannt wird. Hatte sie ursprünglich in den Ordenshochschulen wie denen der Dominikaner und Jesuiten ihren Ursprung, so fasste sie alsbald auch an den katholisch-theologischen Ausbildungsstätten in Deutschland Fuß. An der Neuscholastik, wie sie sich im Verlaufe des 19. Jahrhunderts etabliert hatte, ist nicht entscheidend, dass hier Theologen das große Erbe thomanischer Philosophie und Theologie pflegen. Entscheidend ist vielmehr dreierlei. Erstens wurde die thomistische Philosophie unter dem Vorzeichen eines Antimodernismus betrieben, die durch eine Hinwendung zu Thomas von Aquin sich eine Lösung und ein Heilmittel für alle Probleme der Gegenwart empfahl. Zweitens verstand sich der Thomismus als Philosophia per ennis, als zeitenthobene, aber das Entscheidende ist, weil zeitenthoben, für alle Zeit gültige Philosophie betrieben wurde. Und drittens fasste der Thomismus das Verhältnis von Theologie und Philosophie unter dem Axiom Philosophia ancillae Theologiae auf und unterlief damit bereits im Ansatz den Autonomieanspruch der Philosophie. Entscheidend an der Verfugung dieser drei Aspekte war, dass sie auf eine dezidierte Frontstellung namentlich gegen die Philosophie der Neuzeit zielte. Und zwar eine Philosophie der Neuzeit, wie sie sich post et secundum Descartes und Kant entwickelt hatte. Zugleich aber, und recht rabiat ging es zur Sache, bekämpfte die Neuscholastik modernitätsaffine Theologen, die sich konstruktiv auf eben diese Traditionslinie bezogen. Für unser Thema ist entscheidend, dass sich die Neuscholastik dabei der Unterstützung des römischen Lehramtes sicher sein konnte, in deren Gefolge die Auseinandersetzungen mit Theologen wie Georg Hermes, Anton Günther und Jakob Frohschammer zu lehramtlichen Induzierungsverfahren führten und entsprechende Verurteilungen nach sich zogen. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang nicht allein ein disziplinarisch erzeugter und zunehmend auch sanktionsbewährter Konformitätsdruck, der auf der katholischen Theologie insgesamt lastete und von einer entsprechenden Eliminierungsrhetorik gegen missliebige Theologien flankiert wurde, sondern die lehramtliche Privilegierung der Scholastik als, so das viel zitierte Programmwort von Josef Kleutgen, Theologie und Philosophie der Vorzeit, hatte alsbald organisatorische Konsequenzen für das Studium der Theologie. Es erfuhr, spätestens mit der Enzyklika Aeternis Patris, die Papst Leo XIII. 1879 veröffentlichte, eine normative Zentrierung, die sich auch sein Nachfolger, Kollege Arnold hat gestern bereits kurz darauf hingewiesen, Papst Pius X. Zu eigen machte. Dessen Enzyklika, Pascendi Domitii Gregis von 1907, ist insofern bemerkenswert, weil hier die hermetische Zirkularität von neuscholastischem Theologieverständnis und Gegenwartsdiagnose einen Modernismus genannten internen inneren strukturellen Zusammenhang der modernen Wissenschaft und insbesondere der Philosophie entdeckt, lass uns das ehrlich sein, erfunden hat und entsprechend verurteilt hatte. Der disziplinarische Schlussteil der Enzyklika schärft nicht nur das Studium der scholastischen Philosophie und Theologie ein, sondern trifft praktische Maßnahmen für die Sanktionierung verdächtiger Dozenten zur Buchzensur sowie der zur Schaffung entsprechender Kontrollgremien in den einzelnen Diözesen. Ganz in diesem Geiste kam es schließlich unter Papst Pius XI. Zu Reformbemühungen, das Studium der Theologie wie der Philosophie den Bedürfnissen des 20. Jahrhunderts wenigstens so weit anzupassen, wie es den Direktiven eines auf neuscholastischer Uniformierung basierenden Wissenschaftsverständnis tunlich schien. Das Resultat ist die apostolische Konstitution Deus Scientiarium Dominus von 1931 zur Neuordnung des akademischen Studiums in den Fächern Theologie, Philosophie und Kirchenrecht. Auch hier wurde, wenn auch in leicht moderaterer Form, die Philosophie des Thomas als christianisierter Aristotelismus verstanden und dem Studium als Philosophia per ennis zugrunde gelegt. Der hier angedeutete kirchengeschichtliche Rückblick ist für das mir aufgegebene Thema von zentraler Bedeutung. Er umfasst, einsetzend mit dem Hinweis auf die Verurteilung von Georg Hermes im Jahre 1835 und endend mit dem auf die apostolische Konstitution zur Studienreform von 1931, ziemlich genau 100 Jahre und bildete damit den historisch vermittelten Erfahrungshintergrund jener katholischen Theologen und Philosophen, die, wie beispielsweise Johann Baptist Lotz, Karl Rahner, aber auch Max Müller oder Gustav Sievert, Anfang der 30er Jahre hier in Freiburg bei Heidegger studierten. Im Blick auf mein Thema verdienen mehrere Aspekte hervorgehoben und beleuchtet zu werden. Der kirchenhistorische Rückblick macht erstens auf die nachhaltige Entfremdung zwischen katholischer Theologie und moderner Philosophie und damit auf die Schwierigkeiten von katholischen Theologen aufmerksam, überhaupt das Gespräch mit neuzeitlichen Philosophietraditionen und der Gegenwartsphilosophie suchen zu können, genauer zu dürfen. Vor diesem Hintergrund ist es bereits aus wissenssoziologischer Sicht ein sehr bemerkenswerter Schritt, dass der Jesuitenorden seine schlauen Jungs, seinen begabten Nachwuchs Karl Rahner und Johann Baptist Lotz zum Philosophiestudium nach Freiburg schickte und ihm, diesen beiden, damit die Chance eröffnete, Philosophie auf der Höhe der Zeit zu studieren. Nach dem Abschluss unserer Ordensausbildung als Jesuiten heißt es in einer Erinnerung von Johann Baptist Lotz an seine Freiburger Zeit, sollten Karl Rahner und ich ein Spezialstudium mit Doktorat in Philosophie an einer deutschen Universität beginnen. Damals, zu Anfang des Wintersemesters 34/35, kamen für unsere Wahl nur zwei Namen in Frage, nämlich Martin Heidegger und Nikolai Hartmann. Wir entschieden uns für den Ersteren, weil wir von ihm als der größeren denkerischen Potenz mehr Anregungen erhofften. Ende des Zitats. In diesem Schritt vollzieht sich intellektuell wie akademisch so etwas wie ein erster Ausbruch aus dem katholischen Ghetto einer kognitiven Eigenwelt, die von der kirchlichen Autoritätskultur des Antimodernismus beherrscht wurde. Die hier zum Ausdruck kommende Symbolik, junge, hochbegabte Jesuiten studieren bei Heidegger Philosophie, das dürfte für uns eine erste Antwort auf die Frage sein, warum Heidegger? Meine Hypothese, die meinem Vortrag zugrunde liegt, lautet, dass man sich von der Philosophie Heideggers einen entscheidenden Modernisierungsschub für die katholische Theologie erhoffte. Die kritische, gegen die eigene Tradition gerichtete Sinnspitze dieses Projektes bestand darin, Heideggers Philosophie als Überwindung einer erstarrten Neuscholastik zu begreifen, die eben keine Antworten auf die bedrängenden Fragen der Moderne geben konnte. Die konstruktive, der Moderne zugewandte Sinnspitze dieses Projekts bestand darin, dass man sich von der Hinwendung zur Philosophie Heideggers eine nachholende Selbstmodernisierung der katholischen Theologie versprach, man glaubte mit Heidegger modern sein zu können. Freilich fand dieses Projekt einer nachholenden Selbstmodernisierung unter spezifisch katholischen Bedingungen statt. Denn der 100 Jahre währende hochideologische Umgang mit Neuzeittraditionen innerhalb der katholischen Theologie musste bereits faktisch die Konsequenz nach sich ziehen, dass über Generationen hinweg Theologen der Möglichkeit beraubt waren, sich überhaupt ernsthaft auf Neuzeitphilosophien einzulassen. Es fehlte vielfach eine Vertrautheit im Umgang mit ihnen, die auf eigener Lektüre beruhte. Und die Theologen, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich auf moderne Philosophietraditionen in Sonderheit des deutschen Idealismus und Kant einlassen waren, waren allesamt dissidente Traditionen, die gehörten in den Giftschrank, auf die konnte man sich normativ nicht beziehen. Anders eben, als im Denkraum des deutschen Idealismus der Fall war, indem wir auf Diskurskonstellationen stoßen, an denen katholische Theologen mit sehr großer Selbstverständlichkeit teilnahmen, hatte eine derartige diskursive Partizipationsbereitschaft und, wie man wohl sagen muss, Diskursfähigkeit seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rapide abgenommen. Ausnahmen wie Alfred Loisy oder Ignaz Döllinger bildeten da eher die Ausnahme von der Regel. Wir stoßen hier jedenfalls sehr abgekürzt gesprochen auf ein katholisch-theologisches Bildungsdefizit ganz eigener Art. Als kleines Beispiel hierfür mag ein Aufsatz von Karl Rahner dienen, der 1940 im Zweiten Weltkrieg auf Französisch in einer französischen theologischen Zeitschrift erschien. In diesem Aufsatz mit dem auf Deutsch dann programmatischen Titel »Einführung in den Begriff der Existenzialphilosophie« kommt Rahner zu dem Schluss, dass Sein und Zeit wohl keine Möglichkeit biete, die Gottesbezogenheit im Dasein genannten Selbstverhältnis, das der Mensch ist, thematisieren zu können. An dieser Stelle ist das Defizit im Umgang mit neuzeitlichen Philosophietraditionen daran spürbar, weil für Rana hier aus den genannten Gründen der eigentlich doch naheliegende Schritt hinter Heideggers Sein und Zeit zurück auf Kierkegaards Existenzanalysen zu gehen, nicht möglich war. Denn im Rückgang auf Kierkegaard, wir haben das ja gestern gehört beim Vortrag von Frau Hühn, im Rückgang auf Kierkegaard hätten sich ja durchaus anschlussfähige Theoreme wie eben die Dialektik von Selbst- und Gottesverhältnis auffinden lassen. Da hätte sich sozusagen eine eigene Spur von Existenzphilosophie bahnen lassen. Immerhin hatte der Philosoph Erich Psychwara 1929 bereits unter dem Titel »Das Geheimnis Kierkegaards« einen solchen Versuch vorgelegt. Die Texte waren bekannt, zugänglich. Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund, dass man katholischerseits den Schritt gescheut hat, die explizit subjekttheoretischen Wurzeln der heideggerschen Existenzphilosophie gewissermaßen freizulegen. Auf die Gründe machte Rana in seinem epochalen Aufsatz »Theologie und Anthropologie« aus dem Jahre 1966 aufmerksam, indem er, sichtlich um Differenzierung bemüht, davon spricht, jetzt kommt ein Zitat, dass die Transzendentalphilosophie des autonomen Subjekts zutiefst unchristlich ist, weil sich das autonome Subjekt der transzendentalen Erfahrung verschließt, in der es selbst sich als das dauernd zugeschickte, als her- und hinkünftiges Subjekt erfährt. Zutiefst unkritisch. Nein, unchristlich. Unkritisch auch. Aber der Punkt ist hier das zutiefst Unchristliche, was hier vermutet wird. Der hier unterstellte Antagonismus Autonomie versus Theonomie ist der eine Kampfplatz. Das Heidegger, das Thema, spielt in der katholisch-theologischen Heidegger-Rezeption keine unbedeutende Rolle. Im zweiten Band der gesammelten Werke von Karl Rahner finden sich vom Freiburger Albert Raffelt, mustergültig aufbereitet und herausgegeben unter der Überschrift »Zwischen Existenzphilosophie und Fundamentaltheologie« Vortragskizzen und Materialien. Dort heißt es über Heidegger unter anderem von Karl Rahner: »Keine Transzendenz, keine Religion.« Der andere Kampfplatz in der Auseinandersetzung mit der Neuzeit ist der vielfach unterstellte Subjektivismus neuzeitlicher Subjektphilosophie. Mit der von katholischer Seite aus die neuzeitliche Subjektphilosophie in der Tradition von Descartes zu Kant und über diesen hinaus unter den Verdacht gestellt wird. Übrigens, mit einem solchen Verdacht wurde auch Martin Heidegger konfrontiert. So ordnete beispielsweise der Jesuit Alfred Delp Heidegger in das typisch katholische Schema ein, die Heraufkunft neuzeitlichen Philosophierens als Verfallsgeschichte zu deuten. Für Delp, ich zitiere jetzt so phrasenweise einige seiner Urteile, für Delp ist Heidegger der Philosoph der tragischen Existenz, den Delp in eine von Luther herkommenden und von ihm ausgelösten Linie einordnet, die bei Kant kulminiert, der einen Subjektivismus vertrete, der die theoretische Vernunft aus ihrer Gottesbeziehung herauslöst und die praktische Vernunft als selbstgesetzgebend begriffen hatte. In der Philosophie Heideggers wiederum vollende sich der Autonomieanspruch des neuzeitlichen Subjektes, verfalle bei ihm jedoch in den Nihilismus. Das ist genau dieselbe Argumentationslinie, die Sie bei Romane Guardini finden, nur reimt sich hier Nihilismus dann auf das Ende der Neuzeit. Um einem solchen Subjektivismus zu entkommen, treffen wir nun bei katholischen Theologen dieser Generation auf eine Denkform, dem Begriff der Subjektivität eine metaphysische Verankerung geben zu wollen. Ein solches begründungstheoretisches Programm finden wir beispielsweise, und zwar par excellence, bei Karl Rahner, dessen philosophische Frühwerke Geist und Welt von 1939 und Hörer des Wortes von 1941 auf der Basis einer hochkomplexen Verfugung von Thomismus und Heidegger mit einem durch die Brille von Joseph Maréchal gelesenen Kant rezipiert und konzipiert wurde. Dabei ist nun entscheidend, dass der Rückbezug auf Thomas im Blick auf die Metaphysik und der Rückbezug auf Maréchal im Blick auf die Subjektphilosophie in der Absicht geschehen, den Gottesbegriff philosophisch einzuführen und begründungslogisch sicherzustellen. Der andere Grund ist, und das dürfte eine der zentralen Wurzeln zu sein, trotz alledem es mit Heidegger zu versuchen, dass man bei Heidegger immerhin noch auf das Thema Metaphysik und Ontologie stieß und meinte, Metaphysik und Ontologie hätten sozusagen einen Geltungsboden, womit Letztbegründungsanspruch die Wahrheit theologischer Aussagen verankert und entsprechend expliziert werden können, sodass sie vor dem Subjektivismus der Neuzeit geschützt werden können. Ein weiterer, zweiter Aspekt kommt hinzu und hat nun unmittelbar etwas mit der katholisch-theologischen Heidegger-Rezeption zu tun. Das epochal Neue der heideggerschen Philosophie, auf das bereits ja die Zeitgenossen bei ihrer Lektüre von Sein und Zeit stießen, hatte wohl ganz wesentlich mit Heideggers Nachvollzug von Denkbewegungen zu tun, die bei Heidegger nun in seinem Werk auf höchst originelle Weise miteinander verfugt werden. Wobei das Neue offenkundig als innovative und wegweisende Überwindung von Aporien begriffen wurde, die zu den philosophischen Problemkonstellationen im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert gehörten. Dabei handelte es sich abgekürzt und in Überschriften gesprochen erstens um die Krise von Historismus und Hermeneutik, die der Überwindung harrte, zweitens die Verarbeitung der mit dem Namen Nietzsche verbundenen Vernunftkritik, drittens die nach dem Zusammenbruch der idealistischen Systeme noch ausstehende Neugestaltung von Ontologie und Metaphysik, sowie viertens die methodische Verklammerung von Existenzphilosophie, philosophischer Anthropologie und Phänomenologie. Der zentrale Punkt, auf den alleine es mir hier ankommt, besteht nun darin, dass ein katholischer Theologe als zeitgenössischer Leser von Sein und Zeit seinerseits nicht in einer Tradition theologisch intellektuell beheimatet war, die hier angedeuteten Denkbewegungen Heideggers als den Weg des eigenen, also katholischen Philosophierens hätte identifizieren können. Entweder nämlich hatte sich die katholische Theologie, wie im Falle von Metaphysik und Ontologie, einem kritischen, aber doch wohl eben auch konstruktiven Nachvollzug der von Kant ausgehenden Transformations- und Umformungsprozessen schlicht verweigert und alle diesbezüglichen Rezeptionsbemühungen, das aber hätte wohl geheißen, die Aufarbeitung der idealistischen Systementwürfe wie des weiteren Schicksals von Metaphysik und Ontologie im 19. Jahrhundert blockiert. Oder aber, wie im Fall von Historismus und Hermeneutik, fand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits deren Wahrnehmung unter dem verzerrenden Vorzeichen des Antimodernismus statt. Die Durchsetzung übrigens der sogenannten neuscholastischen Methode im Studium der Theologie verfolgte bekanntlich stets das Ziel, die methodologische Implementierung der historisch-hermeneutischen Fächer in den eigenen Theologiebegriff zu domestizieren. Der zeitgenössische katholische Leser von Sein und Zeit stand mit anderen Worten in einer theologisch-philosophischen Tradition, die ihrerseits kaum bis gar nicht über spezifisch neuzeitliche katholisch-theologische Traditionen verfügte, die einen konstruktiven Umgang mit Neuzeitphilosophien hermeneutisch hätte orientieren können. Stattdessen hatte sich innerhalb der katholischen Theologie, so wird man wohl sagen müssen, quasi eine Pseudotradition gegenüber den tatsächlichen Philosophietraditionen der Neuzeit ausgeprägt. Eine solche katholische Pseudotradition begegnet drittens in einer merkwürdig ahistorischen Heidegger-Rezeption durch die katholische Theologie und von katholischen Theologen. Hier erfolgt nämlich eigentlich nie eine historisierende, um hermeneutische Einordnung sich mühende Annäherung an Heideggers Philosophie. Stattdessen wird sie unvermittelt, das heißt unter Abblendung philosophiehistorischer Rekonstruktionsleistungen, direkt auf vormoderne Philosophietraditionen zurückbezogen. Paradigmatisch befindet sich diese Methode in einem Aufsatz des frühen Johann Baptist Metz von 1953, im selben Jahr, als Habermas in der FAZ seinen Aufsatz schrieb. Die Frage nach dem ontologischen Wesen der Transzendenz bzw. Wahrheit ist das Thema dieses Aufsatzes, das im Rahmen, so heißt es, einer transzendentalen Erörterung entfaltet wird. Wichtig ist darüber hinaus, dass Metz Heideggers Metaphysikansatz am Leitfaden der scholastischen Seins- und Erkenntnislehre entwickelt und von dort aus auch über den Maßstab seiner Kritik an Heidegger verfügt. Dabei fällt einerseits auf, dass Metz wiederum die für ihn leitenden Interpretationskategorien Ontologie und Metaphysik, aber auch die für ihn zentrale transzendentale Methode exklusiv der heideggerschen Philosophie entnimmt, ohne beispielsweise selbige im Lichte der von Kant ausgehenden Vernunft- und Metaphysikdebatten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zu rekonstruieren. An einer Stelle allerdings durchbricht Metz diesen Heidegger-immanenten Deutungsrahmen, und zwar an der Stelle, an der er den Begriff der ontisch-ontologischen Analogie einführt. Hier liegt Metz, oder er will, die große Nähe Heideggers zu Hegel freilegen, die, folgen wir Metz, darin bestehe, dass jener im Anschluss an diesen, ich zitiere, der radikalen Reduktion des Wahrheitsproblems in die idealistisch gedachte Subjektivität des transzendentalen Subjekts bei Kant zu entgehen versuche. Damit ist zwar einerseits für Metz ein interpretatorischer Ansatz gefunden, der es ihm schließlich erlauben soll, den Begriff der Wahrheit auf den der geschickhaften Geschichtlichkeit zu beziehen. Andererseits aber wird der hier vorbereitete Weg nicht beschritten, den theologisch zentralen Begriff der Geschichte im hermeneutischen Ausgang eines von Kant wie von Hegel her kritisch gelesenen Heideggers zu profilieren. Stattdessen wird diese Öffnung hin zum modernen Geschichtsbegriff regelrecht abgebrochen und die hier bereits geleistete philosophische Rekonstruktionsarbeit faktisch unterlaufen, und zwar nun durch eine unvermittelte Bezugnahme auf Thomas von Aquin. Für Metz leitend ist schlussendlich eine an thomanischen Traditionen gewonnener Begriff der transzendental-ontologischen Wahrheitsstruktur, die im Medium der Lehre von der Analogia Veritatis reflektiert wird. Damit bin ich bereits beim letzten Kapitel meines Beitrages, nämlich die katholische Theologie vor der Herausforderung des modernen Geschichtsdenkens, und zwar zunächst erstens Lesarten der historischen Hermeneutik in den Spuren von Scholastik und Heidegger. Der von mir eingeführte Begriff der Pseudotradition im theologischen Umgang mit neuzeitlichen Philosophietraditionen scheint mir gerechtfertigt, weil wir es hier mit einer merkwürdigen Verklammerung von vormodernen und modernen Philosophie- bzw. Theologietraditionen zu tun haben. Bei Metz beispielsweise tritt dieser Versuch dadurch zutage, dass er, aber das ist eigentlich austauschbar, wir finden das auch bei Johann Baptist Lotz, bei seinem Lehrer, also bei dem Lehrer von Johann Baptist Metz, Emerich Koret, aber auch Gustav Siebert und so weiter, immer auf das Thema Heidegger auf der Folie scholastischer Denktraditionen zu lesen. Das rückblickend betrachtet, Prekäre einer solchen Denkfigur wird freigelegt, und ich benutze diese Metapher hier natürlich mit Absicht, weil sie das Thema andeutet, um was es mir im Folgenden geht. Der garstig breite Graben eigens in den Blick genommen wird, der durch eine derartige Kurzschlüssigkeit, mit der mittelalterliche Philosophietraditionen unvermittelt direkt auf Heidegger bezogen werden, übersprungen werden soll. Die Verklammerung Scholastik Heidegger dient ja in theologischer Hinsicht dem Ziel, das war bei Metz zumindest andeutungsweise sichtbar, den Begriff der Geschichte auf den der Wahrheit zu beziehen. Also das zentrale Thema christlichen Glaubens, das in der Gestalt Jesus von Nazareth, also einem historischen Ereignis, heilschaffende, erlösende Wahrheit begegnet. Das aber war, also den Begriff der Geschichte auf den der Wahrheit beziehen zu können, das war spätestens seit der philosophischen Positionierung Lessings in dem von ihm angezettelten Fragmentenstreit das große Thema der auf ihn, Lessing, folgenden Debatten um die Ausarbeitung eines wissenschaftsförmigen Geschichtsbegriffs. Sie führten von Kant, den Kant der Religionsschrift, über Schelling bis hin zu Hegel zu ganz unterschiedlichen Formen der Geschichtsphilosophie, in denen jeweils das Verhältnis von Vernunft und Geschichte bestimmt wurde, bis diese schließlich vom Historismus des 19. Jahrhunderts abgelöst wurden, der die infrage stehende Probleme einer historischen Rationalität methodologisch löste, Bedeutungs- und Sinnfragen aber der Hermeneutik überantwortete. Von all dem, freilich, erfährt man in der Art und Weise, wie Metz, pars pro toto hier nur genannt, wie Metz die Geschichtlichkeit in seine Philosophie einschreiben will, nichts. Wobei die damit bezeichnete offene Flanke, was passt schon in einen Aufsatz rein, natürlich keine philosophiehistorische ist, sondern eine systematische. Die Einführung des geschichtlichen Denkens in die katholische Theologie des 20. Jahrhunderts verdankt sich wesentlich einer ahistorischen, weil nicht problemgeschichtlich verorteten Heidegger-Rezeption. Dass es bereits im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts eine genuin katholisch-theologische Diskurskonstellation gegeben hatte, in der Theologen wie beispielsweise Johann Sebastian III in der Auseinandersetzung insbesondere mit dem Schelling der Methodenschrift den Begriff der Geschichte in theologischer Absicht hatte aufnehmen können, war schlicht in Vergessenheit geraten, was seinerseits im 20. Jahrhundert mit einem entsprechenden Verlust an Problembewusstsein einherging. Die damals bereits, also Anfang des 19. Jahrhunderts, verfügbaren Denkformen konnten reflexiv nicht eingeholt und fortgeschrieben vergegenwärtigt werden. Das damit gegebene Problem bestand Mitte des 20. Jahrhunderts für die katholische Theologie darin, dass sie, abgekürzt gesprochen, an der neuzeitlichen Entwicklung des Geschichtsdenkens vorbei, im unvermittelten Sprung von der Vormoderne hin zu Heidegger, dem Begriff der Geschichte, ein Heimatrecht in der Theologie geben will. Ein solches Unterfangen hat weitreichende Folgen, nicht nur für die Neuzeitlichkeit der katholischen Theologie im Allgemeinen, sondern auch für die historische Hermeneutik der katholischen Theologie im Besonderen. Die Einführung des Geschichtsbegriffs auf dem Wege der Heidegger-Rezeption verhinderte, um nicht zu sagen blockierte, eine Auseinandersetzung mit jenem methodologisch geprüften Begriff der historischen Rationalität, wie er in den Historiken und Geschichtstheorien des Historismus ausgearbeitet wurde, also die Methodisierung historischer Erkenntnisprozesse. Wie wir kontrastierend von der Heidegger-Rezeption des protestantischen Theologen Rudolf Bultmanns lernen können, konnte man sich durchaus durch den Rückgriff auf Heidegger recht bequem einer Reflexion auf wissenschaftstheoretische Grundlegungsfragen zum modernen Geschichtsbegriff unter Einschluss seiner methodischen und erkenntnistheoretischen Aspekte entledigen. Bei Bultmann, um das hier angedeutete Problem wenigstens anzudeuten, geschieht das bekanntlich mit der Behauptung einer Diastase von Historie und Geschichte, mit der die systematisch-theologische Fragestellung nach der Relevanz eines in den Methodenzwang geratenen Geschichtsdenkens eskamotiert werden sollte. Der entscheidende Unterschied zwischen Bultmann und den Heidegger ebenfalls rezipierenden katholischen Theologen bestand freilich darin, dass der Exeget Bultmann wusste, was er tat. Er nämlich verstand seine Position als Resultat eines hartnäckigen Sich-Abarbeitens an der gesamten Problemgeschichte der evangelischen Theologie, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hatte. So hat er sich präsentiert. Er verstand sich ja als Überwinder, aber dennoch als Exponent einer Traditionslinie, die stets um die Aporien wusste, für die der Name David Friedrich Strauss steht. Die Heidegger rezipierenden katholischen Theologen hingegen glaubten, auf der Basis ihrer Verfugung von Scholastik und Heidegger, diese Aporien überwinden zu können, ohne sich je ernsthaft mit ihnen zu beschäftigen. Dabei sind sie ihnen genau besehen lediglich aus dem Weg gegangen. Man könnte sagen, an der Moderne vorbei, mit Heidegger modern sein wollen. Obendrein, und auch das gehört dazu, haben diese katholischen Theologen die Geschichte der Philosophie der Neuzeit, aber desgleichen auch, und sei es im kritischen, sich konfessionell abgrenzenden Bezug auf sie, die Geschichte der protestantischen Theologie in der Neuzeit nicht als Teil ihrer eigenen Geschichte begriffen. Es war nicht ihre Geschichte. Letzter Teil am Beispiel Metaphysik und Geschichte bei Bernhard Welte. Gewissermaßen als Probierstein für die gerade entwickelte These möchte ich nun in Grundzügen einen abschließenden Bezug zum Thema herstellen, und zwar auf einen rasant geschriebenen Aufsatz von Bernhard Welte, der 1970 unter dem Titel »Die Lehrformel von Nikaia und die abendländische Metaphysik« entstand. Seine Biografie, also die Biografie Weltes, soll hier nur deshalb Erwähnung finden, weil Welte 1906 desgleichen in Meßkirch geboren wurde. Er ging ebenfalls in Konstanz aufs Gymnasium und wohnte dort im Konradi-Haus, hat dann angefangen, Theologie zu studieren, blieb aber bei der Stange und wurde 1929 zum Priester geweiht. Er lehrte dann von 1952 bis 1973 hier an der Freiburger Universität Religionsphilosophie und war eben dort, der Analogien und Parallelen nicht genug, in den Jahren 55, 56 Rektor. Heideggers Philosophie, insbesondere eine fundamental-ontologisch grundierte Phänomenologie, darüber hinaus aber vor allem auch dessen Begriff der Seinsgeschichte, prägten Weltes Philosophiekonzeption. Dies allerdings in der uns bekannten Eigentümlichkeit eben einer Verfugung von Thomas und Heidegger. Für unseren Zusammenhang ist Weltes Geschichtsverständnis interessant, das eben ganz auf dieser metaphysischen Basis konzipiert wurde. Dieser kleine Aufsatz, die Lehrformel von Nikaia und die abendländische Metaphysik, ist, wie man mit Fug und Recht behaupten kann, bahnbrechend für die katholische Theologie. Und zwar bahnbrechend für ein katholisch-theologisches Verständnis der Dogmengeschichte. Welte bricht nämlich mit dem bis in seiner eigenen Gegenwart vorherrschenden Verständnis, dass es eigentlich gar keine Dogmengeschichte, sondern nur und lediglich eine Dogmenentwicklung gibt. Welte weist den noch bei John Henry Newman begegnenden Gedanken zurück, bei dem, was Dogmengeschichte genannt würde, handle es sich lediglich, ich zitiere, um eine fortlaufende Explikation eines immer schon Implizierten, das in einem eindimensionalen, kontinuierlich gedachten Prozess geradlinig bis zum jetzigen Stand des Glaubens und Denkens der Kirche führen würde. Welte hingegen macht nachhaltig darauf aufmerksam und geltend, dass sich der Übergang vom biblischen Zeugnis zu den altkirchlichen Dogmen und in der weiteren Entwicklung danach als ein diskontinuierlich epochaler Übergang, als eine fortgesetzte Um- und Neubildung und mithin als Übersetzung der Wahrheit des Glaubens aus einem Welt- und Wahrheits- und Verständnishorizont in einen ganz anderen vollziehe. Damit akzeptiert Welte, freilich ohne dies anzumerken, faktisch die protestantische, von der katholischen Kirche stets ignorierte bzw. geleugnete Sicht auf die Dogmengeschichte als einem Überlieferungsprozess des christlichen Glaubens, der in seinen entscheidenden Etappen Transformationsprozess ist. Damit aber hat natürlich Welte alle Fragen am Hals, mit denen seinerseits an der Wende um 1900 Adolf von Harnack und Ernst Troeltsch rangen, nämlich: Wie ist das Wesentliche vom bloß Zeitbedingten zu unterscheiden und wie lässt sich die Kontinuität der Tradition im diskontinuierlichen Wandel ihrer Überlieferung überhaupt identifizieren? Die Antwort auf diese Frage liegt nun in der Fluchtlinie des heideggerschen Bemühens, die Zeitlichkeit des Daseins herauszuarbeiten, um von ihr her die Zeitlichkeit des Seins selbst auszuweisen. Von der Einsicht in die temporale Verfasstheit des Daseins, seine Faktizität und Geschichtlichkeit mithin her, begreift nun Welte den Glauben als einen hermeneutischen Akt, der zeitgebunden und in diesem Sinne geschichtlich situiert ist. Sofern nun allerdings diese, wie er sie nennt, epochalen Umlagerungen des Glaubensverständnisses seinsgeschichtlich begründet sind, ist zugleich eine Antwort auf die Frage nach der zeitübergreifenden Kontinuität des Überlieferungsprozesses gefunden, sofern nämlich das Dasein in dem Maße es selbst ist, wenn und sofern es sich in das Geschick des Seins schickt. Allerdings erfährt diese philosophische, eng an Heidegger sich anlehnende Theorie eine höchst originelle Wendung ins Theologische, die Welte dann zugleich als Interpretation des Konzils von Nikaia versteht. Ein kleiner Auszug: Das nämlich in dem Ereignis, das sich in der Wesensgeschichte Jesu auslegt, also in dem Weg des Lebens, des Todes und der Erhöhung und in der darin geschehenden menschlichen Usia, sich das, was Gottes, des Vaters Wesen, homoousios to patri, alles Formeln von Nikaia, ereignishaft vereinigt und eröffnet, nämlich das ist das erlösende Heil aller. Nicht um eine philosophisch-theologische Überprüfung dieses Interpretationsansatzes zur Dogmengeschichte, wie zum Verständnis des Dogmas von Nikaia, kann ich hier natürlich handeln, sondern um eine Rückfrage an die Funktion, die die Rezeption von Heideggers Geschichtsbegriff hier bei Welte einnimmt. Die Antwort auf diese Frage bestätigt, so meine ich, meine soeben geäußerten Verdacht, dass die von Welte in Anspruch genommene Heidegger-Rezeption zumindest faktisch eine immunisierende Funktion hat gegenüber den Herausforderungen des modernen Geschichtsdenkens. Dazu drei Hinweise. Es ist erstens eine merkwürdige Stilisierung, den, wie es bei Welte heißt, Gedanken der Geschichtlichkeit und die Geschichtlichkeit als Gedanke exklusiv, ein Zitat, von Hegel aus über Diltei zu Heidegger hin sich entwickeln zu lassen, um dann diese Meistererzählung mit dem Urteil zu versehen, ich zitiere, Heidegger hat den so vorbereiteten Gedanken der Geschichtlichkeit entscheidend vertieft und ihm seine für uns heute, wie mir scheint, am meisten verbindliche Gestalt gegeben. Eine solche Stilisierung geschichtsphilosophischen Denkens, Geschichtsphilosophie vor Heidegger, sei vorbereitender Art gewesen und laufe auf ihn zu, dürfte sicher nicht nur als eine reichlich unterkomplexe Historiografie des modernen Geschichtsdenkens herausstellen, sondern dürfte desgleichen mit dem Versuch weit über das Ziel hinausschießen, Heidegger sozusagen als aufhebende Vollendung dieser Entwicklung zu empfehlen. Denn just in derselben Zeit, 1970, in der Welte diese steile These postuliert, zeichnete sich ja, wenn wir das sozusagen vom Feld her umreißen, zeichnete sich doch schon längst ab, dass es innerhalb der Geschichtstheorie nachhaltige Umbrüche und Neukonzeptionen gibt. Bereits 1965 war Arthur Dentos analytische Geschichtsphilosophie erschienen, die die infrage stehende Dialektik von Kontinuität und Diskontinuität in Geschichtsverläufen einer, wie bekannt, narrativitätstheoretischen Lösung zuführte. Diesen Theorieansatz sollte wiederum Hans-Michael Baumgartner 1971, also nur ein Jahr nach dem Erscheinen des Welteraufsatzes, auf transzendentalphilosophischer Basis zu einer Kritik und Metakritik der historischen Vernunft weiterentwickeln. Und ein Jahr zuvor, 1969, legte Jörn Rüsen seine Arbeit zur Historik von Johann Gustav Droysen vor, mit der die Selbstverständigungsdebatten der Geschichtswissenschaften über die sie wissenschaftlich fundierende Methodologie dadurch auf ein entscheidend neues Reflexionsniveau gehoben wurden, dass Rüsen das Innovationspotenzial eines Historikers aus dem 19. Jahrhundert, Droysen, auslotete. Zu dieser Zeit aber, 1970, lag der Vorstoß von Reinhard Koselleck bereits 10 Jahre zurück, mit dem dieser 1959 Kritik und Krise erscheint, seine Strukturanalysen zum Prozesscharakter von Geschichte vorgelegt hatte, die bekanntermaßen den Weg bereiteten, sich des Themas Temporalität und Geschichte in gänzlich neuer, von Heidegger grundlegend abweichender Weise anzunehmen. Von all diesen Umbrüchen, die mehr oder weniger zeitgleich stattfanden, erfährt man von der Geschichtskonzeption eines Bernhard Welte, aber auch, um einen weiteren gewichtigen Vertreter hier aus Freiburg zu nennen, Max Müller, nichts. Offenbar blockierten die bei beiden anzutreffende eigentümliche Verklammerung von Metaphysik und Geschichte, die gleichermaßen auf einer Denkform beruhten, die Scholastik und Heidegger miteinander verbindet, eine solche Öffnung hin zu Diskursen, die sich auf spezifisch moderne Geschichtskonzeptionen beziehen. Es hat mit anderen Worten den Anschein, als ob die für manche katholische Theologen dieser Generation eigentümliche Denkform dazu führt, von nunmehr anderen Voraussetzungen her, eben im Medium der Heidegger-Rezeption, ebenfalls eine Form von Pseudotradition im Umgang mit Neuzeittraditionen etablieren zu wollen, wie wir sie in anderer Gestalt in der Neuscholastik hatten beobachten können. Es ist im Blick auf die Desiderate, auf die wir hier bei der Lektüre des Welteaufsatzes stoßen, zweitens auffallend, dass seine Geschichtskonzeption nie, an keiner Stelle, den Brückenschlag zu der empirischen Geschichtsforschung sucht. Welte verarbeitet weder die Ergebnisse der exegetischen noch der dogmenhistorischen Forschung. Das ist aber lediglich ein Indiz für die dahinterliegende Grundlagenproblematik, dass nämlich der von Welte profilierte Geschichtsbegriff den interdisziplinären Anschluss an die geschichtswissenschaftliche Methodologiediskussion um historische Rationalitätsformen, wie sie seit Droysen und Ernst Troeltsch in immer wieder neuen Anlaufen geführt wurden, nicht sucht. Dass seit dem Historismus des 19. Jahrhunderts die Verwissenschaftlichung des historischen Denkens auf der Etablierung einer regelhaften Organisation des Forschungsprozesses basiert, die sich methodisch vollzieht, kommt in Weltes theoretischen Reflexionen zum Geschichtsbegriff schlicht nicht vor. Für dieses Desiderat dürfte die von Welte und anderen kennzeichnende Denkformproblematik sein, sich überhaupt auf der Basis von Scholastik und der Philosophie Heidegger für Fragen der historischen Hermeneutik öffnen zu wollen. Das konnte aus mindestens zwei Gründen, nicht gelingen. Einerseits war für die Wissenschaftstheorie der Scholastik aufgrund des aristotelischen Axioms, es gebe keine Wissenschaft vom Akzidentiellen, das wird bei Thomas und bei Dunscotus grundsätzlich immer zitiert, de singularibus non est scientia, es gibt keinen wissenschaftsförmigen Begriff, war im Grunde das Resultat. Andererseits wissen wir, spätestens aufgrund der Debatten um die Hermeneutik des Heidegger-Schülers Gadamer, in der es ja gerade darum ging, Verstehens- und Auslegungsprozesse dem Prokrustesbett einer methodischen Verfahrensrationalität zu entziehen, dass der von Heidegger her profilierte Geschichtsbegriff kein methodisch eingehegter sein wollte. Die Rezeption des heideggerschen Geschichtsdenkens führt mit anderen Worten auf katholischer Seite nicht in die Methodologiedebatten der modernen Wissenschaftstheorien hinaus, sondern wollen einen Weg an ihnen vorbeigehen. Dass es sich hier augenscheinlich um einen Sonderweg der katholischen Theologie handelt, wird drittens dadurch deutlich, dass sich seit Beginn der 60er Jahre der protestantische Theologe Wolfhard Pannenberg ebenso umfassend wie hartnäckig an den hier hereinspielenden Fragen nach der Möglichkeit und nach den Chancen einer theologischen Rezeption der modernen Geschichtsphilosophie, erwähnt sei seine wesentlich auf Hegel beruhende Geschichtstheologie, Offenbarung als Geschichte zu begreifen, abgearbeitet hatte. Diesen Versuch flankierend publizierte Pannenberg im Verlauf der 60er Jahre mehrere programmatische Aufsätze zum Verhältnis von historischer und theologischer Hermeneutik, in denen er sich unter anderem mit methodologischen und geschichtstheoretischen Rekonstruktionen zu Formen historischer Rationalität beschäftigte. Damit begründete Pannenberg auf den Grundlagen der Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts eine protestantisch-theologische Theoriedebatte um das theologische Geschichtsdenken neu, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Ernst Troeltsch unter den Bedingungen des damaligen Historismus mit großer Intensität stimuliert und geführt hatte. Eine solche Theoriedebatte konnte es innerhalb der katholischen Theologie aus den bekannten Gründen nicht geben. Auffallend aber ist, dass die katholischen Theologen, die ihre Scholastik studiert und ihren Heidegger rezipiert hatten, den Anschluss an derartige geschichtstheoretischen Diskurse gar nicht suchten. Es ist, als ob ihnen selbst das Problembewusstsein für derartige Fragen fehlten. Weder überschreiten Heidegger-affine katholische Theologen, die ihre programmatischen Beiträge zur Geschichtsproblematik in den 60er Jahren und in der Zeit danach publizierten, in ihren Rezeptionsverhältnissen konfessionelle Grenzen hin zu eben einschlägigen protestantisch-theologischen Diskursen, noch suchten sie, was doch nahegelegen hätte, den systematischen Anschluss an sie, wenn anders doch das Schicksal des theologischen Geschichtsdenkens in der Moderne Teil der eigenen Problemgeschichte ist. Doch offenbar, so wird man schlussfolgern müssen, identifizierten sie die mit dem modernen Geschichtsdenken gegebenen Herausforderungen gar nicht als die eigene Problemlage. Beruhte diese Einschätzung bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts zunächst auf einem, so der Münsteraner Religionsphilosoph Klaus Müller, weitgehenden Boykott der katholischen Theologie dem modernen Denken gegenüber, so wurde dieser Habitus sozusagen abgelöst von dem hochintrikaten Versuch, unter Berufung auf Philosophietraditionen, zu denen auch Heidegger zählen wird, die Hermetik einer vormodernen Denkform aufzusuchen, mit deren Hilfe sich derartige Problemkonstellationen ignorieren ließen. Mein Schlusssatz: Auf dem Holzweg. Wir sehen, aus dem Fragezeichen ist ein Ausrufezeichen gewesen. Die katholische Theologie und die Philosophie Heideggers. Auf dem Holzweg in die Moderne, so habe ich meinen Vortrag überschrieben. Heidegger hatte der Metapher vom Holzweg bekanntlich eine durchaus positive Wendung gegeben, sofern ein solcher für ihn ja nicht lediglich die Transportschneise für geschlagenes Holz ist, die an der Schlagstelle endet, an der die Holzfäller ihre Arbeit eingestellt haben. Holzwege enden darum, diesem Metapherngebrauch folgend, im Nichts eines weglosen Waldes. Dass sie, und jetzt kommen einige Phrasen von Heidegger, dass sie jäh im Unbegangenen aufhören, weiß natürlich auch dieser. Aber, folgen wir ihm, kennen Holzmacher und Waldhüter die Wege. Sie wissen, was es heißt, auf einem Holzweg zu sein. Kennen, so ist man versucht zu fragen, katholische Theologen, die Holzwege, auf denen sie gehen, wenn sie die Wege Heideggers gehen. Und sind Sie sich bewusst, welchem Holzmacher und Waldhüter Sie sich da anvertrauen? Wissen Sie mit anderen Worten, was es heißt, sich auf seinen, Heideggers Holzweg, den Weg durch die Moderne zu bahnen? Man kann sich des Eindrucks jedenfalls nicht erwehren, dass dieser Holzweg einer sein soll, der das unwegsame Gelände und das Dickicht meidet, die für den Weg in die Moderne hinein so eigentümlich wie für die Wege in der Moderne so typisch sind. Auch scheint es so, als ob diese katholischen Theologen, um im Bilde zu bleiben, obendrein immer auch eine Reiserücktrittsversicherung in Gestalt vormoderner, scholastischer Theoriesegmente abgeschlossen haben. Mit anderen Worten, sich an einem Philosophen der Gegenmoderne orientieren zu wollen, der auf seinen Holzwegen der Moderne zu entkommen sucht und zusätzlich noch auf einen Kompass zu schielen, der vormodern kalibriert ist, so jedenfalls kommt die katholische Theologie niemals in der Moderne an und dürfte noch nicht einmal in der Lage sein, auf einer Landkarte deren Wegenetz zu lesen. Es wäre jedoch verfehlt, den katholischen Theologen, die auf diesem Holzweg den Weg in die Moderne hinein zu bahnen versucht haben, Antimodernismus vorzuwerfen. Weit gefehlt. Er dürfte es sich so verhalten, dass ihnen, um ihrer Zugewandter zur Moderne den rechten philosophisch-theologischen Ausdruck zu verleihen, schlicht die adäquaten Denkmittel fehlten. Sie wären in einer ebenso kritischen wie konstruktiven Aufarbeitung moderner Philosophien durchaus zu finden. Pointiert gesprochen, die Moderne ist ja keineswegs ein wegloser Wald, der nur auf Holzwegen zu durchqueren wäre. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank, Herr Essen, für den schönen Vortrag, lehrreichen Vortrag. Ich eröffne die Diskussion. Die hatten sich gemeldet.
Good evening. My name is Francesca Brencio. I'm from Western Sydney University, and I'm here in Freiburg to finish my postdoc at the Faculty of Theology. In the last 2 years, I apologize for my dark voices, but I got a terrible cold. In the last 2 years, I worked on Martin Heidegger Black Notebooks. And since at the very beginning of volume 94 till the end of volume 97, we assist to a very important crescendo of a theological theme that address many important issues under the theological reception of some problematic that you addressed in your beautiful speech, but also to other kind of topics. My question is, starting from the assumption that the relationship between Martin Heidegger and theology is really difficult and very complex, and we do not have enough time to discuss in this context. However, how do you think that with important passages between Gesandtsausgabe 96 and Gesandtsausgabe 97, comparing with Gesandtsausgabe 66, will change the Catholic reception of Martin Heidegger's dialogue with theology under the point of view of Catholic theology? Yeah. Thank you.
Entschuldigen Sie bitte, dass ich auf Deutsch antworte. Ich bin so müde. Wenn ich jetzt noch anfänge, Englisch zu sprechen, dann habe ich eine babylonische Sprachverwirrung in mir. Dürfte ich Sie bitten, den Namen, den Sie jetzt genannt haben, noch einmal zu nennen? Das ging mir etwas schnell. Können Sie den Namen noch mal nennen, auf den Sie sich da bezogen
haben? My name?
Nein, der Theologie, auf den Sie sich da bezogen haben. Diese Theologie.
Yes, I'm finished here, my postdoc.
Sie haben ja zum Schluss sozusagen Referenzpositionen benannt.
Ja.
Dass das ein innovativer Vorschuss wäre, der unter Umständen sozusagen den theologischen Blick auf die heilige Rezeption ändern würde. Und da haben Sie einen Namen genannt. Das ging etwas schnell.
Oh. My question is, according to your point of view, the topic addressed in the last volume of Black Notebooks,
I will change the
reception from the Catholic theology from Martin Heidegger.
Jetzt habe ich das richtig verstanden. Entschuldigen Sie
bitte.
Thank
you for your kindness.
Es wäre genau sozusagen jetzt der erste Teil meines Vortrags gewesen, dass eigentlich bis zum Johann Baptist Metz der politischen Theologie Mitte der 60er Jahre es eine merkwürdig kritiklose Affinität zu Heidegger gab, mit einer interessanten Ausnahme, und das ist Karl Rahner, der in dem zitierten Aufsatz von 1940, wo er skeptisch ist im Blick auf die Offenheit von Sein und Zeit für Religion, dass er dort sagt, aber da gab es ja, ich paraphrasiere, da gab es ja die Rektoratsrede, und jetzt, glaube ich, ist dieser Weg nicht mehr offen. Das ist ja wirklich eine singuläre Ausnahme. Ansonsten gibt, also das ist wirklich ein genuin katholischer Versuch, intrinsisch in der Philosophie sozusagen diese politische Ambiguität aufzuzeigen. Die anderen, Max Müller zum Beispiel, der hat es ja nicht einfach gehabt unter Heidegger und der war ja politisch unzuverlässig. Max Müller, also durfte er hier nichts werden eine Weile. Das ist auch eine Ausnahme. Katholische Theologen haben jetzt sozusagen erst wirklich mit Johann Baptist Metz Mitte der 60er Jahre überhaupt kritisch sich auf Heidegger bezogen und haben das läuft bei Metz unter dem Stichwort Identitätssystem, daran gearbeitet. Seither ist an kritischer Aufarbeitung an dem Punkt gar nichts mehr erfolgt und auch die Philosophie oder Theologie historischen Rekonstruktionen, etwa von Richard Scheffler beispielsweise, die sind an dem Punkt sehr abstandslos. Holger Zarabrowski, der beteiligt sich sehr intensiv dabei, ist ja Mitherausgeber der Heidegger Jahrbücher und gerade zum Thema Nationalsozialismus, und der versucht eigentlich einen Umgang damit, der ein wenig auch in ihrem Vortrag faktisch anklang, sozusagen die Mehrschichtigkeit im Werk, in den Epochen und so weiter. Und es läuft faktisch doch darauf hinaus, bei allem Respekt sozusagen Heidegger so reinzuwaschen von diesen intrinsischen Motiven, um ihn dann doch wieder theologisch anschlussfähig zu machen.
Ja, nur ganz kurz, herzlichen Dank, Georg. Vor allem diese Analyse, die Funktion, die Heidegger eben hat, in der katholischen Theologie quasi am Historismusproblem eigentlich vorbeizukommen, das scheint mir wirklich den Punkt zu treffen. Mein Eindruck ist, Heidegger wird dann doch mit der Zeit ausgeblendet und eigentlich ist denn Blondel doch noch viel stärker das Allheilmittel in dieser Frage. Also der Blondelsche Tradition-Begriff, der wird gerne benutzt, eben um der Historismusproblematik auszuweichen, oder dann eben das Konstrukt der katholischen Tübinger Schule, also das organische Geschichtsdenken. Die erfüllen eigentlich beide eine ähnliche Funktion, ja, würde ich meinen.
Ja, das ist eindeutig, war nicht mein Thema, aber im Grunde ist das ist insofern interessant, dass eben halt sozusagen an der Moderne vorbei, in der Moderne sein zu wollen, das kann man über die Tübinger machen, über Blondel machen. Die Ausfahrt ist immer dieselbe und Heidegger ist nur eines dieser Möglichkeiten und Optionen.
Herr Sommer. Sie haben uns ein wunderbar illusionsloses Panorama der katholischen Theologen gegeben und auch durchaus ambitionierten Religionsphilosophen im Umgang mit Heidegger und der Tradition und haben gezeigt, wie Heidegger sozusagen als Apotopäikum gegen die Moderne gewirkt hat. Meine Frage ist nun, sollte man nicht diese Funktion auch ein wenig positiver noch beschreiben? Ich habe höchste Sympathien für Ihren kritischen Blick, aber das habe ich aus der protestantischen oder agnostischen Tradition heraus. Man könnte doch aus der katholischen Tradition heraus, mit oder ohne Blondelschen Traditionsbegriff, argumentieren, naja, wir müssen eine Immunisierungsstrategie gegen die Historie haben. Wenn wir sie nicht haben, geben wir alles preis. Und da ist Heidegger, kommt uns gerade recht, wer jemand dann gerade sozusagen im Angebot ist, mit Heidegger eben, mit diesem historisch tuenden, aber eigentlich völlig unhistorischen Denken, kann man sozusagen zum Beispiel die Selbstexplikation des Dogmas irgendwie plausibilisieren. Man kann alles Mögliche machen, man kann aber sozusagen die Normativität der Tradition retten. Wenn Sie sozusagen anfangen mit historischer Kritik, dann sind Sie sozusagen protestantisch verloren.
Ich sage es sehr polemisch zugespitzt, überpointiert. Das klingt so ein wenig wie unsere Zeitgeist-Intellektuellen, die den Josef Ratzinger ganz toll fanden, als der Papst war. Man erfreut sich einer unglaublichen Ungleichzeitigkeit, sagt auch ständig, das ist ganz nötig, dass es so etwas gibt. Allerdings sagen das selten die Leute, die einem solchen Papst gehorchen müssen. Und dasselbe ist sozusagen, was Sie empfehlen, lasst uns doch bitte unsere Tradition vor den Anfechtungen der Moderne immunisieren, dann haben wir wenigstens was Normatives. Das kann man, entschuldigen, wenn ich das so sage, plakativ, das kann man von außen sehr leicht sagen. Wie Sie aber als aufrechter Intellektueller und Christ mit Vernunft und Verstand in einer solchen Tradition leben können? Die Antwort müssten Sie mir geben. Und da würde ich sagen, da hilft, und diese, wobei man immer sagen muss, dieses sozusagen, diese halbierte Moderne, das ist ein faktischer Gedacht gewesen, diese Hinwendung zu Heidegger als eine Horizonterweiterung. Es stellte sich nur unter, das war ja die These, unter modernitätstheoretischen Gesichtspunkten als eine Horizontschrumpfung raus. Und das Problem ist, dass sozusagen in der fortgeschrittenen Moderne diese halbierten Amalgame, die noch Josef Müller oder Karl Rahner zur Verfügung hatten und irgendwie den ganzen Laden auch noch intellektuell zusammenhalten konnten, dass das heute gar nicht mehr funktioniert. Und an dem Punkt sozusagen sich die Schizophrenie zu erlauben, theologisch in der Vormoderne zu leben, aber irgendwie in diesem Alltag ja auch zurechtkommen zu müssen, das funktioniert nicht mehr. Und deswegen alle Ästhetisierungsversuche, also die es immer wieder gibt, sich des Katholizismus zu erfreuen, ja, von außen ist das wunderbar, aber Leben drin ist, wenn ich das mal für uns Katholiken und Katholiken so sagen darf, es ist ziemlich anstrengend.
Ja, vielleicht noch ein ergänzender Hinweis, wie hermeneutisch differenziert die Heidegger-Lektüre gewesen ist, das ist nochmal eine eigene Frage. Ne? Also wie Welt und die Leute angeeignet haben, das bräuchte jetzt sozusagen eine theologiehistorisierende Exegese. Aber es gibt noch eine Kategorie, die man auch relativ leicht bei Heidegger auffließt. Wir hatten hier gerade den Begriff Blondel, organische Dogmen entwickelt. Aber wer entscheidet eigentlich darüber, was organisch ist und was nicht organisch ist? Das ist leicht in der katholischen Lehramtstheologie, ich unterscheide mal, in der Lehramtstheologie zu identifizieren, das ist das einfache Volk. Das einfache Volk, das den Glaubenssinn schon hat, das entscheidet darüber. Und jetzt kann man leicht auch hier eine Parallele zu Heidegger entdecken. Ne, eben nicht die Rationalisierung, die Intellektualisierung, sondern das Einfache, das Volksnahe, das entscheidet darüber, was gilt. Und das ist natürlich in der Lehramtstradition unglaublich komfortabel, denn wer entscheidet am Ende darüber, wann das einfache Volk richtig glaubt? Das Lehramt. Also eine sozusagen Führungsfigur, um es mal vorsichtig zu sagen. Da sieht man noch eine ganz andere Parallele, warum es leicht war, Modernisierung mit Heidegger zu betreiben, aber man könnte eben auch sagen, das ist Modernisierung hinter bestimmte Errungenschaften der Moderne weg.
Heidegger ist ja ausgetreten. Warum? Nee, ist nicht ausgetreten. Ist doch nicht, dass dann.
Ja, ist noch Zeit, oder? Ja, bitte. Dann
komm, das Mikrofon. Ja,
das geht auch ohne Glauben.
Nee. Das geht auch. Nein, das geht nicht, dann wird es nicht aufgezeichnet.
Blum, Journalist. Eine vielleicht ganz platte Frage. Also mein Eindruck ist gerade, weil die Dame aus den USA darauf Bezug genommen hat und auch danach gefragt hat konkret, dass Heidegger ja ab 1938 bis, was wir bisher wissen, bis 1949, das ist der Zeitraum der schwarzen Hefte, die uns bis jetzt bekannt sind, vor dem eigentlichen großen Ereignis, das ja auch die katholischen Theologen natürlich beschäftigt haben sollte normalerweise, Shoah oder Holocaust oder wie man es immer benennen will, ausgewichen ist durch diese Wolte zurück zu einem Sein, zu einem Seinsdenken, das von der real sicher ereignenden Geschichte abstrahiert. Ne? Das müsste doch jetzt aber auch Leuten wie Johann Baptist Metz und so weiter aufgefallen sein, irgendwie in den 50er Jahren. Die wussten ja, was geschehen ist. Also inwiefern hat ihn vielleicht auch sich hinter diese Ikone, hinter diese Mode-Ikone Heidegger zu hängen, auch dazu gedient, genau diese Auseinandersetzung mit der realen Geschichte und der Frage, wie das geschehen konnte, ja, also aller Erdbeben von Lissabon im 18. Jahrhundert, auszuweichen. Gut, die kannten noch nicht die schwarzen Hefte.
Aber nein, nein, ich glaube, dass man wird vermutlich sozusagen eine sozialhistorische Antwort geben, die mit dem Milieubegriff sehr stark arbeitet. Es ist eine katholische Eigenwelt, in die auch nicht nur die Generation Lotz und Rahner sozusagen hineingewachsen waren, sondern das galt zunächst auch noch als sozusagen Sonderwelt mit abgegrenzten Identitätsmarkern, offenbar auch für diese Generation, Johann Baptist Metz ist, glaube ich, 27, 28 geboren, auch für diese Generation, sodass die lange Latenz, bis man daraus erwacht, tatsächlich auch erst in den 60er Jahren stattfindet. Es gibt sozusagen auch Selbstberichte von Johann Baptist Metz, dass er in der Tat sagt, dass es in den 60er Jahren die Hinwendung zu bestimmten Theorien der kritischen Theorie, linkshegelianische Rezeptionsbezüge und vor allen Dingen das langsame, wie er das nannte, Aufdämmern des Schocks über das, was er später dann die Theologie nach Auschwitz nannte. Und das hat grundsätzlich alles verändert, sodass ich sagen würde, wer sich dem auch theologisch stellt, dass Theologie zu treiben heißt, Theologie nach Auschwitz zu treiben, wird dann auch, und das wäre ein anderer Vortrag geworden, deswegen habe ich es weggelassen, das wird auch noch radikal theologische Rezeptionsbezüge zu Martin Heidegger im Lichte dieser Schockwirkung, die ein ganz neues hermeneutisches Paradigma bedeutet für das Theologietreiben, bedeuten. Und extrem knapp gefasst, mich irritiert an dem Punkt die Verblüffungsresistenz postmoderner und poststrukturalistischer katholischer Theologen, die völlig geschichtsblind sich das nicht wirklich sozusagen in ihre theologische Identität einschreiben lassen. Aber ich glaube in der Tat, die 60er Jahre wird das in der katholischen Theologie verändert. Was es mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu tun hat, das glaube ich eher weniger. Die Wirkung waren erst deutlich. Aber es ist das langsame Erwachen aus der Latenzphase dieser Generation, also der skeptischen Generation, die noch als junge Männer und Jugendliche, teilweise Kinder, ja noch in den Krieg geschickt worden sind. Als eine verzögerte Hinwendung zur Aufklärung, zur Moderne. Und das wird man letztlich nur sozialhistorisch erklären können, dass sie intellektuell in einem Ghetto wohnten und erst die 60er Jahre ihnen verhalf, da auszusteigen.
Würde ich jetzt gerne einen Punkt machen, oder wenn es noch...
Nur ganz kurz, ja. Könnte man das nicht auch als Abwehrvorgang deuten?
Abwehrvorgang hätte ja bedeutet, dass man ein reflexives Verhältnis... Ja, das würde ich zum Beispiel für Johann Baptist Lotz ganz deutlich sehen. Da erscheint sozusagen ja von dem Herausgeber des Verlages zum Tode von Martin Heidegger das wunderschöne Büchlein Erinnerungen. Und da steht, weil alphabetisch geordnet, Lotz vor Herbert Marcuse. Die Erinnerung von Lotz ist überschrieben Erinnerungen, ein Gespräch, und bei Marcuse Enttäuschungen. Da haben sie sozusagen aus derselben Kohorte an Generationen bei Ludwig Marcuse offenbar schon das kritische Bewusstsein. Da kommt ja ganz eindeutig auch entsprechende Sätze, das geht überhaupt gar nicht, das ist keine Philosophie und so weiter, während das doch eine abstandslose Heiligsprechung bei Lotz ist. Ja, das mit den Juden habe er auch gehört, aber er habe auch andere Dinge gehört, dass er Juden geholfen habe. Ähnlich muss man das im Grunde sagen, wenn man das korrelieren darf, die Alterskohorte Johann Baptist Metz und Jürgen Habermas. 1953 ist ein Jürgen Habermas in der Lage, diesen FAZ-Artikel zu schreiben, während sozusagen mit katholischer Verzögerung ein katholischer Intellektueller noch weitere 10 Jahre braucht, bis er das kritische Bewusstsein entwickelt. Psychoanalytische Deutungen, weiß ich nicht. Aber diese Verzögerungen sind ganz eindeutig. Das ist milieubedingt, ja.
Ja, also jetzt mache ich einen Punkt, bedanke mich ganz herzlich für den schönen Vortrag.